RBB 24 Inforadio Spezial.
Und dazu begrüßt sie Ursula Voss-Henrich. Um Ende und Anfang geht es heute am Karfreitag im RBB 24 Inforadio. Jetzt lernen wir eine Frau kennen, für die der Tod ihres Vaters eine Befreiung war. Marion Prink wurde ab dem Kleinkindalter jahrzehntelang von ihrem Vater sexuell missbraucht. Erst nach seinem Tod konnte sie anfangen, ein neues Leben aufzubauen. Sie hat mir erklärt, warum sie sich bis zu ihrem 30. Lebensjahr nicht wehren konnte und warum Boxen ihr gut tut. Frau Prink, können Sie gut boxen?
Ja, das habe ich mittlerweile gelernt, würde ich sagen. War ein langer Weg, weil das war nicht selbstverständlich mit meinem Hintergrund, weil natürlich jegliche Form von Abwehr gar nicht vorhanden war irgendwann mehr. Aber heute würde ich sagen, ja, kann ich.
Was bedeutet Boxen für Sie?
Wenn ich boxe, habe ich das Gefühl, dass ich mich spüre, dass ich meine Kraft fühle. Und ja, das ist wie so ein Durchbruchgefühl, kann man auch sagen, von Lebendigkeit und von Energie einfach und von diesem Ja, ich will leben.
Sie waren ein kleines Mädchen, 4 oder 5 Jahre alt, als Ihr Vater begann, Sie zu missbrauchen. Können Sie sagen, was Ihr Vater Ihnen angetan hat, welche Dimensionen das hatte?
Ja, mein Vater hat mich von klein auf an schwer sexuell missbraucht. Das fing natürlich entsprechend meinem Lebensalter an. Als ich klein war, fing das mit Berührungen an und dann irgendwann auch mit Analverkehr ganz schlimm. Und dann, je älter ich wurde, je mehr ich Frau wurde, Mädchen wurde, dann natürlich auch vaginal.
Wie oft mussten Sie das ertragen als Kind?
Das kann ich heute gar nicht mehr sagen. Also gefühlt war es eigentlich immer dann, wenn er das Bedürfnis hatte. Also das hat mehrfach in der Woche hat das stattgefunden und heute würde ich auch sagen, dass es sich so aufgebaut hat, dadurch, dass meine Mutter die psychische Erkrankung hatte, er sozusagen auch gar keine Frau hatte, hat er mich eigentlich zu seiner Frau hin erzogen, um all seine Bedürfnisse zu stillen und je nach Stimmung auch war es entweder liebevoll oder auch gewaltvoll.
Wie konnten Sie das ertragen? Wie haben Sie das überlebt als Kind?
Die einzige Chance, das irgendwie durchzustehen und zu überleben, lag darin, tatsächlich das Ganze zu verdrängen, es irgendwo innerlich abzuspalten und sich ein Parallelleben, kann man sagen, eine Illusion aufzubauen. Und so gesehen kann ich mich heute wie so eine Art Schläfer betrachten, dass ich nur darauf gewartet habe, dass irgendwann die Möglichkeit besteht, mir Hilfe zu holen, darüber zu reden und den Rahmen zu haben, auszubrechen.
Aber wie konnte das passieren? In welcher familiären Konstellation war das? Sie haben gerade gesagt, Ihre Mutter war krank. Und wieso hat das niemand anders aus der Familie vielleicht bemerkt?
Also ich würde heute sagen, dass ich bezweifle, dass das wirklich niemand bemerkt hat. Ich denke, das ist immer auch eine Frage des Wollens und auch die Frage, inwieweit stecken andere Familienmitglieder vielleicht auch irgendwie damit drin. Denn ich weiß, meine Mutter wurde auch von meinem Vater natürlich genauso wie ich auch sexuell missbraucht, vergewaltigt und gedemütigt. Und ich denke auch, dass diese beiden Menschen, meine Eltern, auch eine Vorgeschichte haben. Meistens ist das ein generationsübergreifendes Trauma. Meine Großeltern haben mit in dem Haus gewohnt. Das war ein Mehrgenerationenhaus, kann man sagen. Und meine Oma hat mir tatsächlich kurz vor ihrem Tod auch berichtet darüber, dass sie damals als junges Mädchen zu ihrer Nachbarin rübergehen musste, um sie oral zu befriedigen. Was mir noch mal einmal mehr den Beweis geliefert hat für mich und meine Aufarbeitung, dass es ein Generationsproblem bei uns war. Und ich denke schon, dass es andere mitbekommen haben, aber geschwiegen haben.
Also Nachbarn, Nachbarinnen vielleicht in der Schule, eine Lehrerin?
Tatsächlich kann ich mich an diese Schulsituation, ob es eine Lehrerin gewusst haben könnte, nicht mehr gut erinnern. Ich glaube aber schon, dass ich natürlich als Mädchen irgendwie auch Auffälligkeiten gezeigt habe. Heute hat man ein ganz anderes Bewusstsein dafür. Ich bin 1975 geboren. Da war diese ganze Thematik noch gar nicht so bekannt, beziehungsweise es wurde gar nicht so öffentlich darüber geredet oder dass es irgendwelche Schutzkonzepte gegeben haben könnte. Aber ich denke schon, dass ich auch durch mein Verhalten, durch Konzentrationsschwierigkeiten und alles das, was man sonst so an Traumafolgestörungen mitbringt, die habe ich hundertprozentig aufgezeigt. Aber es konnte niemand oder hat niemand reagiert. Und ich denke, in der Nachbarschaft und auch in dem Ort war das schon auf eine Art und Weise bekannt. Jedoch wurde die ganze Familienproblematik, die bekannt war, darauf geschoben, dass meine Mutter eine psychische Erkrankung hatte. Und das war dann der Deckmantel für alles. Also die Probleme, die ich hatte in der Schule, die mein Vater hatte, der oft auch bedauert wurde für seine schreckliche Ehe und dass er keine richtige Ehefrau hatte und so weiter. Also er hat eher Mitgefühl bekommen. Das wurde alles auf diese psychische Erkrankung geschoben, beziehungsweise das war das Deckmäntelchen.
Geschwister hatten Sie nicht?
Genau, ich bin Einzelkind, ja.
Und Ihr Vater war ja recht beliebt in dem Ort, ne? Das war, um es zu sagen, ein kleiner niedersächsischer Ort.
Genau.
Ein Dorf eigentlich.
Ja, genau. Ja, er war gesellschaftlich anerkannt, sozial auch gut angebunden durch Feuerwehr, durch Kirche, bei Schützenfesten, also bei irgendwelchen Festivitäten in dem Ort war er eigentlich immer dabei und war überall auch gern gesehen und hat auch Nachbarschaftshilfe geleistet, war immer auch gefragt als Freund oder als jemand, der mal aushelfen kann.
Hatten Sie Schulfreundinnen?
Ja, ich bin gerne bei Schulfreunden gewesen und woanders zum Spielen, um mich zu verabreden. Heimweh habe ich nie gekannt, natürlich aufgrund der Situation. Und ich weiß auch, dass ich nie großartig Freunde bei mir zu Hause eingeladen habe, weil ich mich für mein Zuhause geschämt habe und weil natürlich auch meine Mutter durch ihre Erkrankung, sie hat eine attestierte schizoide Psychose gehabt, starke Stimmungsschwankungen hatte und mir das natürlich auch unangenehm war, wenn jemand bei mir zu Besuch war und sie ist also aus dem Nichts heraus tatsächlich auch dann laut geworden, hat rumgebrüllt und rumgeschrien, sodass ich eher dann bei Freunden war, als dass Freunde bei mir waren.
Aber Sie konnten sich diesen Freundinnen und Freunden nicht wirklich anvertrauen?
Nein, nicht wirklich. Und ich muss auch dazu sagen, dass ich durch diese Verdrängung und durch diese Abspaltung natürlich auch alles dafür getan habe, dass in meinem eigenen Alltagsleben dieses Thema keinen Platz hatte. Ich wollte einfach auch ein normales Leben haben und irgendwie mir die Hoffnung auf einen Ausbruch früher oder später nicht dadurch nehmen zu lassen. Weil wenn ich was gesagt hätte, gerade auch als Kind, ich denke nicht, dass man mich zu der damaligen Zeit aus der Familie herausgeholt hätte.
Das ging ja bis ins Erwachsenenalter, weit ins Erwachsenenalter hinein.
Genau. Das ist ein Thema, was für viele Menschen im Außen auch ja fast nicht zu greifen ist und sich eher fantastisch anhört, als dass das wirklich der Realität entsprechen könnte. Dass ein dann ja auch erwachsener Mensch sich nicht gegen den eigenen Vater behaupten kann. Aber es kann natürlich deswegen so weit reichen, weil ich vorher ja überhaupt nicht imstande war, dieses Trauma aufzuarbeiten.
Sie waren 30.
Richtig.
Also bis zu Ihrem 30. Lebensjahr ging das.
Genau. Natürlich nicht mehr ganz so oft. Am Ende habe ich bis 25 ungefähr zu Hause gewohnt, dann in dem Nebenhaus, was mein Vater gekauft hat und was er extra für mich hergerichtet hat. Und als ich dann irgendwann von zu Hause weggezogen bin, ich bin damals nach Bayern gegangen, dennoch hatte er immer wieder Zugriff zu mir. Er war Busfahrer, hat seine Touren gemacht und hatte vor Autofahren auch überhaupt gar keine Scheu, sodass es ihn auch nicht gehindert hat, mehrere Stunden Autofahrt auf sich zu nehmen, um zu mir zu kommen. Und ich konnte mich nicht wehren. Also für mich war das natürlich immer wie eine Retraumatisierung, wenn dieser Mann vor mir stand, weil ich wusste ja schon, dass jegliche Gegenwehr, die ich leiste, am Ende nur Schlimmeres für mich selbst bedeutet. Und wenn man das Ganze über Jahre und Jahrzehnte und dann von klein auf an erlebt, baut man nicht aus dem Nichts heraus und einfach so eine Abwehr auf und sagt auf einmal, nein, du kommst jetzt hier nicht mehr rein.
Und das ging bis zum Tod Ihres Vaters.
Genau, und erst durch den Tod konnte ich mich dann überhaupt erst erholen und die Möglichkeit ergreifen, darüber anzufangen zu sprechen und mir Hilfe zu holen.
Und die Hilfe haben Sie in Berlin hauptsächlich gefunden, ja?
Genau, tatsächlich. Die Hilfe in Berlin habe ich deswegen gefunden durch eine Freundin, die hier schon bei dem Opferschutzverein El Faro angebunden war. Und weil ich bei ihr eben gesehen habe, wie viel positive Entwicklungsschritte sie gegangen ist. Und das hat mir natürlich dann den Mut gegeben zu sagen, okay, wenn, dann dort.
Wie wurde Ihnen bei El Faro geholfen?
Ja, die Hilfe sah in dem Moment so aus, dass ich ja, erstmal ein Verständnis für mein Trauma aufgebaut habe. Dass man mir erklärt hat, wie das zusammenhängt. Dass man mir erklärt hat, wie bestimmte Verhaltensmuster sich aufgrund dieser Traumatisierung entwickeln und warum ich darunter leide, warum ich schwere Depressionen auch hatte, warum ich das alles so gut verbergen konnte und warum ich eben nicht spätestens mit 18 ausgebrochen bin. Weil natürlich habe ich mir auch die Frage gestellt und habe mir schwere Vorwürfe gemacht, warum bist du nicht wenigstens dann als erwachsener Mensch mit 18, wo du volljährig bist, warum bist du nicht ausgebrochen? Und das war eine ganz, ganz elementare Frage für mich, die man mir dort beantwortet hat. Und das war für mich wie so ein Schlüsselerlebnis, wo ich dachte, okay, dann verstehe ich jetzt auch, warum das alles so war. Die Gefühle änderten sich nicht gleich, dass ich mich nicht, also ich habe mich trotzdem für viele Sachen noch schuldig gefühlt und alles das, was Betroffene natürlich auch haben, dass man sich unendlich schämt, dass man sich vor sich selber ekelt, das war trotzdem noch da, aber ich habe verstanden, wo das alles herkommt und das war für mich der Anfang der Reise.
Und Sie haben nicht nur Boxen gelernt, genau, sondern auch ja, gelernt, darüber zu sprechen. Ist es ja wichtig, das wirklich dann auch so zu formulieren, das in Details ja auch auszusprechen? Das scheint mir da ein Riesenschritt zu sein. Ich meine, man erzählt ja nicht mal eben so sehr, sehr intime persönliche Dinge und dann auch sowas Traumatisierendes. Ist das auch ein Versuch, das so selber in den Griff zu kriegen, wenn man es ausspricht und die eigenen Worte dafür findet?
Ja, in jedem Fall. Also die Sprache darüber war enorm wichtig für mich. Auch die Deutlichkeit, weil mir das geholfen hat, das zu differenzieren, dass das etwas ist, was man mir angetan hat und was ich nicht aus mir selbst heraus provoziert haben kann als Kind. Was passiert, ist ja auch, dass die Täter dem Opfer die Schuld geben. Wegen dir muss ich das machen, weil du dich so verhalten hast. Passiert das hier mit mir und du bist diejenige, die mich hier anmacht und so weiter und so fort und schlimmere Dinge auch noch. Und darüber zu sprechen, das hat mir geholfen, es auch in der Vergangenheit wieder zu lassen, weil ich habe ja dann auch in der Vergangenheit gesprochen. Die Erinnerung und die Gefühle, die ich aber hatte, diese klassischen Flashbacks, diese Wiedererinnerungen auch, die im Alltag passieren, wo man das Gefühl hat, man rutscht jetzt wieder total in dieses Alter von 8 Jahren oder 12 Jahren und man verhält sich auch so und ist entsprechend verängstigt und verunsichert auch anderen Menschen gegenüber, die einem noch nicht mal was Böses wollen. Dadurch war ich in dem Trauma wie in so einer Schleife gefangen und konnte das nicht von mir irgendwie extrahieren und sagen, okay, das hat ist ein Wiedererleben von heute, aber das hat mit heute gar nicht mehr so viel zu tun, sondern das ist mir da und da passiert und deswegen reagiere ich jetzt so oder weil jetzt dieser Mensch bestimmte Dinge in mir auslöst, weil er mich erinnert oder Gerüche, die irgendwas auslösen können. Und je mehr ich darüber sprechen konnte, umso klarer wurde ich auch in mir und umso bewusster wurde ich mir auch, dass ich heute erwachsen bin und heute anders reagieren kann, heute ganz andere Möglichkeiten habe und heute gar nicht mehr so reagieren muss, wie ich es damals getan habe, dass ich danach nicht handeln muss.
Sie sind einen besonderen Weg gegangen. Sie sind nämlich quasi ja mit einem Bein zumindest zurückgegangen zum Ort der ganzen schrecklichen Taten, ja, des Verbrechens quasi. Ja. Sie haben Ihr Elternhaus wieder ja mit einem ganz neuen Spirit belebt, kann man sagen. Können Sie erzählen, was Sie da machen?
Ja, tatsächlich. Also es war auch kein einfacher Schritt und ich denke, ich wäre ihn auch alleine nicht gegangen, sondern nur mit der Hilfe und der Idee auch von dem Opferschutzverein El Faro hier in Berlin ist der Gedanke entstanden, aus dem Zuhause von früher tatsächlich eine Begegnungsstätte zu machen und auch Schutzräume herzustellen für betroffene Frauen, die Zuflucht suchen. Und das ist natürlich schon was Außergewöhnliches. Also es war auch am Anfang nicht ganz einfach, für mich auch. Aber tatsächlich aus heutiger Sicht muss ich sagen, war es der absolut richtige Schritt. Und ich bin unendlich dankbar für diese tolle Initiative, die auch der Verein da ergriffen hat.
Ein Teil dieses Hauses ist auch eine Ausstellung jetzt, ne?
Ganz genau. Also wir möchten mit dieser Ausstellung einerseits für Betroffene natürlich den Raum geben, dass die Dinge, die sie erlebt haben, so dargestellt und geschildert werden, wie sie es eben auch erlebt haben. und gleichzeitig darüber natürlich auch anderen Interessierten, aber auch Fachleuten, die mit Betroffenen arbeiten, nochmal deutlich machen, wie es dazu eigentlich kommt, dass ein Mensch solche schweren Traumafolgestörungen entwickelt, wie viele sie haben. Dass ein Mensch wirklich so weit innerlich geht, dass er das nicht mehr aushält und den Freitod wählen möchte.
Sie beraten ja jetzt auch für den Verein El Faro Betroffene von Missbrauch, Frauen, die Ähnliches erlebt haben. Ein Faktor ist ja auch, dass so etwas eigentlich nicht im luftleeren Raum geschieht und dass es drumherum eigentlich ein System von Weggucken, Mittäterschaft oder Ignoranz oder was immer gibt. Das ist ja ein Netzwerk, sonst würde es nicht funktionieren, sonst würde das ja auffliegen. Sie sind jetzt zurückgegangen zu dem Tatort, haben Sie manchmal das Gefühl, rundherum in dem Dorf, da sind ja auch die Nachbarn, die das vielleicht alles ahnen konnten oder sogar gewusst haben und ich bin da jetzt mittendrin wieder?
Ja, also ich denke auch, kein Täter der Welt handelt alleine. Und natürlich auch Frauen als Täterinnen, die darf man nicht aussparen. Natürlich ist das schon auch am Anfang vor allen Dingen ein sehr beklemmendes Gefühl gewesen, in dem Ort zu sein und nicht zu wissen, wer wusste jetzt was und wer wusste nichts. Und natürlich, es lagen jetzt einige Jahre dazwischen, dass ich zurückgegangen bin. Das heißt, viele von den damaligen Nachbarn sind mittlerweile auch verstorben tatsächlich. Natürlich gibt es aber auch doch auch Menschen, die auch meine Familie noch gekannt haben, die auch meinen Vater noch gekannt haben. Und wenn ich in ein Gespräch gekommen bin, was natürlich immer sehr mit Bedacht und mit großer Vorsicht geführt wurde von demjenigen, der mich dann angesprochen hat, wenn ich dann ein bisschen was erzählt habe, dass es eben damals ja auch nicht ganz einfach war und dass derjenige das ja bestimmt ja auch wusste und mitbekommen hat, bin ich eigentlich eher auf stille Zustimmung gestoßen. Aber es wird natürlich auch niemand wahrscheinlich jetzt sagen, ja, das wusste ich und ich wusste schon immer, dass da was im Busch ist und so weiter. Weil wir dürfen nicht vergessen, das sind schwerwiegende Straftaten, über die wir hier sprechen. Und da wird sich wohl kaum jemand selbst belasten, sodass das natürlich auch schwierig ist, dort mit den Menschen auf diese Art und Weise ins Gespräch zu kommen. Aber alles in allem kann ich sagen, dass ich und auch meine Kollegen dort recht positiv und freundlich aufgenommen wurden in das dörfliche Leben.
Straftaten, ja. Eigentlich wäre ein Schritt, dann vor Gericht zu gehen, das anzuzeigen. Ist das ein Schritt, der realistisch ist?
Naja, natürlich steht einem das frei, das anzuzeigen. Die große Frage, die sich dann immer nur stellt, ist, hat man genug Beweise? Inwieweit sind Taten vielleicht auch schon verjährt? So wie in meinem Fall sind einige Taten natürlich auch verjährt. Wobei sich bei mir natürlich, was jetzt meinen Vater betrifft, die Frage nicht mehr stellt, weil er verstorben ist. Für mich war es damals so, ich habe die Anzeige natürlich auch überlegt für mich. Und ich wurde auch nach dem Tod meines Vaters auch noch von weiteren Mittätern auch kontaktiert und auch weiterhin bedroht, sodass ich dann auch wirklich in einen ganz konsequenten Opferschutz auch gehen musste über den Verein. Ich bin auch für eine Weile auch im Ausland gewesen, in einem Auslandsprojekt des Vereins. Und da war für mich einfach klar, okay, ich muss für mich erstmal die nötige Stabilität aufbauen innerlich, um überhaupt so einen Prozess durchstehen zu können. Weil die Anzeige alleine, damit ist es nicht getan. In der Beratung habe ich auch viele Betroffene, die dann irgendwann aufgebaut sind und motiviert sind, die an ihre Gefühle wieder rankommen, auch an dieses Rechts- und Ungerechtsverhältnis, dass die nämlich das Recht haben und nicht die Täter. Und wo dann gesagt wird, okay, ich gehe jetzt los und ich mache das, ich zeige den an, ich mache das jetzt. Und die Hoffnung natürlich auch darin liegt, wenn man das gemacht hat, dass man dann irgendwie ein anderes Leben hat oder dass es irgendwie dann richtig bergauf geht. In der Regel ist es aber so, wenn diese Täter natürlich, die werden ja natürlich informiert, werden befragt. Der ganze Apparat rollt an, was auch gut ist. Aber dann muss man auch dieses Echo aushalten, beziehungsweise braucht die entsprechenden Ressourcen, den Hintergrund auch an Hilfe, dass man das durchstehen kann, weil die scheuen natürlich auch nicht davor zurück, denjenigen dann auch nochmal aufzusuchen und ihn unter Druck zu setzen. Und gerade wenn das eine familiäre Geschichte ist, die so wie bei mir sich über Jahre und Jahrzehnte auch gut strukturiert aufgebaut hat Und wo die Täter natürlich auch genau wussten oder mein Vater auch genau wusste, naja, die verdrängt das sowieso und die geht nicht los, die habe ich im Griff, ja. Dann wird das natürlich auch passieren, wenn ich die Anzeige gemacht habe und dann wird, was weiß ich, einfach mal angerufen oder es wird tatsächlich mal jemand vorbeigeschickt, vielleicht auch jemand, an den man gar nicht denkt, den man auch noch mochte aus der Familie, der aber doch mit der Familie loyal ist und der jetzt den großen Auftrag hat, denjenigen zu bekehren und wieder zu Sinn zu rufen. Und da wird auch brutalste Gewalt auch eingesetzt und natürlich auch erneute Übergriffe, die stattfinden, weswegen auch einige Anzeigen natürlich dann auch zurückgenommen werden. Die Täter, die damit drohen, denjenigen auch einer Verleumdungsklage da auszusetzen. Das geht so weit, dass es auch Fälle gibt, wo die Täter es dann auch gerichtlich geschafft haben, Betroffene zu zwingen, zu unterzeichnen, dass sie das bitte nie wieder zu behaupten haben. Also dieser Weg der Anzeige ist nicht für jeden der richtige. Und man muss sich das wirklich gut überlegen, was man damit bezwecken will. Weil auch wenn man diesen Prozess gut durchläuft und alles super läuft für einen selbst auch, heißt das ja noch lange nicht, dass derjenige auch verurteilt wird. Und wenn er verurteilt wird, wie lange wird er verurteilt? Und wenn es ein Täter ist, den man dann dort zwar seiner gerechten Strafe dazu führt, was ist mit denen drumherum? Und das war für mich damals genau, waren diese Punkte, wo ich dachte, okay, du musst jetzt erstmal Selbstschutz betreiben und du musst jetzt erstmal dich stabilisieren und dann geht's weiter.
Sie haben Ihre Geschichte auch im Film Missbrauch im Kinderzimmer erzählt. Also Sie gehen jetzt wirklich ganz gezielt an die Öffentlichkeit, auch mit diesem Gespräch heute. Warum?
Ich gehe deswegen an die Öffentlichkeit, weil ich einfach finde, dass es ein enorm wichtiges Thema ist, was viel zu wenig besprochen wird. Vor allen Dingen auch dieser Punkt, dass das bis ins Erwachsenenalter hineingehen kann und dass ich damit bei weitem nicht alleine bin, auch wenn das für viele unvorstellbar scheint. Und weil natürlich damals, zu der damaligen Zeit, die Menschen um mich herum, als ich Kind war, nicht gesprochen haben. Und die Bewegung jetzt natürlich auch durch MeToo und so weiter, das ganze Thema ist mehr salonfähig geworden. Es wird mehr in der Öffentlichkeit auch präsent gemacht und so weiter. Das heißt, es gibt natürlich auch den Betroffenen endlich auch mal die Plattform, offen über das Thema auch zu sprechen. Damals wusste ich noch nicht mal, dass es das Thema gibt, obwohl ich es tagtäglich in meinem Kinderzimmer und woanders erlebt habe. Ich dachte, als ich in der Schule saß, dass allen Mädchen das so passiert, weil das wurde mir ja auch so gesagt, das machen alle Papas mit ihren Töchtern so, die reden dann nur nicht drüber, das ist unser Geheimnis und so weiter und so fort. Und einem Kind kann man das ja wunderbar einreden und auch diese Welt verkaufen. Und das Problem war einfach dadurch, dass ich weder wusste, dass es Beratungsstellen gibt, dass ich das überhaupt ansprechen kann, dass ich, wenn ich es anspreche, dass ich dann auch in Sicherheit bin, dass man mir wirklich dann auch hilft, dass es sowas wie ein Helfernetzwerk gibt. Das war für mich alles überhaupt gar nicht existent. Also für mich war der Missbrauch existent und irgendwie musste ich das alleine irgendwie durchstehen. Das war meine Welt. Und genau deswegen finde ich es so wichtig, darüber zu reden. Und ich finde das unheimlich großartig, dass so viele Betroffene den Schritt auch an die Öffentlichkeit gehen. Jeder natürlich auch in seinem eigenen Rahmen. Ich habe jetzt den in Anführungsstrichen großen Vorteil, dass meine Eltern tot sind. Das heißt, ich habe von denen jetzt nichts mehr zu befürchten. Wenn die Täter natürlich noch leben, ist das natürlich weitaus schwieriger. Aber die Botschaft, die ich gerne vermitteln möchte, ist, dass es immer einen Weg gibt, da irgendwie rauszukommen und dass man niemals auch aufgeben sollte, sich Hilfe zu suchen, weitermachen. Es wird immer besser, es gibt immer mehr Präsenz in der Öffentlichkeit, es wird auch mehr gemacht heute. Es wird daran gearbeitet, dass es mehr Fachausbildung gibt, dass das Wissen über das Thema in der breiten Masse mehr verfügbar ist, sodass man auch die Unsicherheiten abbauen kann für das Außen, dass die es auch leichter haben zu helfen. Weil auch die Nachbarin oder die Tante oder wer auch immer einen Verdacht hegt, hat ja heute viel, viel mehr Möglichkeiten als wie damals, über das Hilfetelefon, über andere Beratungsstellen, so wie bei uns oder woanders, anzurufen und zu sagen, Mensch, ich habe da einen Verdacht, was kann ich jetzt eigentlich machen, was ist sinnvoll?
Und diese Aufmerksamkeit ist einfach, ja, lebensrettend unter Umständen.
Absolut, ja.
Frau Prink, alles Gute und ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Marion Prink, Missbrauchsbetroffene und Mitarbeiterin im Opferschutzverein El Faro. Sie hat ihre Geschichte auch im Film Missbrauch im Kinderzimmer erzählt, den Sie in der ARD-Mediathek finden.
RBB 24 Inforadio Spezial.